Eine neue Folge Streaming for Attention mit Frank Otto, Unterstützer der ersten Stunde bei der Deutschen Meeresstiftung. Ihr seht es schon an der Episodenlänge, es ist eine etwas längere Episode geworden. Das liegt daran, dass wir viele Themen hatten. Also zu Anfang haben wir darüber gesprochen, wie so sein Werdegang ist. Ursprünglich mal eine Ausbildung gemacht als Restaurator für Papier und Grafik. Danach bildende Künstestudium, in Berlin gelebt, in WGs, auf Anti-Atomkraft-Demos gewesen. Aber auch Organisationen und Stiftungen unterstützt, wie beispielsweise Viva Con Aqua, die hier auch schon zu Gast waren, und eben die Deutsche Meeresstiftung. Insofern hat sich auch aus dem Gespräch dann ergeben, dass wir sehr viel über das Klima gesprochen haben, über die Arbeit der Deutschen Meeresstiftung und wie seine Meinung zu Atomkraft heute ist. Also es ist eine sehr runde Episode geworden. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Falls es so ist, empfehlt den Podcast gerne weiter. Darüber freuen wir uns und vor allen Dingen die Organisation. Und das soll das Vorwort gewesen sein zu der Episode mit Frank Otto und der Deutschen Meeresstiftung. Viel Spaß. Moin Frank, schön, dass du heute hergekommen bist.
Ja, moin.
Meistens haben wir Gäste hier, die irgendwann mal in ihrem Leben einen prägenden Moment oder eine prägende Phase hatten, weswegen sie sich heute für das ein oder andere Thema einsetzen. Gab es sowas bei dir auch? Das ist meine erste Frage an dich.
Also ich glaube, es gab für viele Dinge prägende Momente und Erfahrungen. Das hängt an, sozusagen mit dem Erwachsenwerden, das war damals die Zeit der Anti-AKW-Kampagnen.
Warst auch auf Demos richtig unterwegs, ne?
Da war ich unterwegs und auch sehr engagiert. Und wir hatten ja so, das war so die Bibel unserer Bewegung Friedlich in die Katastrophe. Also auch sehr eng mit Holger Strom damals zusammengearbeitet, der das geschrieben hatte. Prägend natürlich auch Zivildienst. Also es ging ja damals darum, man musste ja entweder zum Bund oder man musste eben einen Ersatzdienst leisten, so hieß das damals, wofür ich mich dann entschieden habe.
Für den Ersatzdienst dann?
Genau.
Und weil bekennender Pazifist oder keine Lust auf Bund oder?
Naja, damals war die Zeit des Kalten Krieges und ich fand also diese Militärlogik, das war nicht meine. Und das ist eigentlich auch heute noch so. Also ich bin ein absoluter Abrüstungsbefürworter und brauche diese Hochrüstung. Aus meinen Augen ist das nicht notwendig. Die Problematik ist, wenn Waffen hergestellt werden, werden sie auch irgendwann benutzt.
Total, macht Sinn. Ja. Um das zeitlich auch für mich einzuordnen, ich werde nächsten Monat 32, wann warst du auf diesen AKW-Demos?
Da reden wir über Ende der 70er. Ja, bis in den Beginn der 80er ging.
Ja, also auch in deinen 20ern, früh mit 20? Hast du das richtig gerechnet im Kopf?
Ja, bin ich so quasi mit 17, 18 ging das los und dann bis Mitte 20 war das sehr aktiv. Die Themen haben mich aber weiter begleitet und wurden natürlich auch breiter.
Verstehe. Jetzt sind wir ja heute an einem Punkt angekommen, ne? Es ist jetzt irgendwie viel in den Medien gewesen, woher beziehen wir unsere Energie? Es soll heute nicht das Main-Thema sein, was hier um die Deutsche Meeresstiftung geht, aber dennoch interessiert mich das trotzdem. Du hast ja jetzt da draußen, weiß ich nicht, so Leute wie Bill Gates oder hier das deutsche Sprachrohr von Bill Gates und Elon Musk, irgendwie solche Leute wie Frank Thelen oder so, die sagen, Atomkraft ist heute ein völlig anderes Thema, als es das Thema war, als du auf den Straßen was dagegen demonstriert hast. Ist es heute immer noch, würde es sich heute immer noch für das Thema einsetzen oder besser gesagt gegen das Thema?
Also die reden ja von einer Form der Atomkraft, wo es noch nicht mal einen Prototypen von gibt. Also insofern wird das unsere Probleme nicht lösen können. Also da bin ich ganz entschieden an dieser Stelle. Das ist ja, also ich sag mal, selbst wenn die in 2, 3, 4 Jahren mal so einen Prototypen haben und dann vielleicht feststellt, besser. Mhm. Dann dauert das ja nochmal 4, 5 Jahre, bis sozusagen das serienreif dann zur Anwendung kommt. Also ich sag mal, wir müssen unsere Probleme jetzt lösen und nicht so lange durchhalten und in 10 Jahren, da sind wir schon viel zu weit dann.
Okay, total, stimme ich zu. Nochmal zu deinem Profil sozusagen, als du heranwachsender warst, du hast viel in WGs gelebt, warst dann dementsprechend auch auf diesen Demonstration, bist auch vom Internat geflogen. Hast du mit diesem ganzen Konzernthema oder dann übergeordnet irgendwie Kapitalismusthema, wolltest du damit nicht engagen oder wolltest du deinen eigenen Weg finden oder wie muss man sich das vorstellen zu der Zeit?
Also ich glaube schon, es ging sehr stark um meinen eigenen Weg. Ich war sehr künstlerisch geprägt, habe Kunst studiert, Restaurator gelernt, also das sind also eher beides so handwerkliche Dinge.
Absolut.
Und dann hatte ich durch Zufall eine Band, die deutsche Texte hatte, und dann kam die Neue Deutsche Welle und das hat dann unsere Band auch irgendwie bekannt gemacht und wir sind auf Tour gegangen und haben nice. Platten gemacht. Also insofern war ich in völlig anderen Zusammenhängen unterwegs. Und natürlich auch in einem Milieu, das völlig anders dachte. Ja, also die Frage Kapitalismus ja oder nein, die hat sich für mich eigentlich gar nicht so sehr gestellt, sondern es ging eigentlich immer so um die einzelnen Punkte, wo was schiefläuft. Und das
in dem System des Kapitalismus, was man verbessern kann oder sollte.
Ja, also heute würde ich sagen, heute sieht man sehr deutlich, welche Fehlentwicklungen es gegeben hat. Aber damals waren sie vielleicht noch nicht ganz so deutlich, aber damals hat mich auch schon Windkraft und solche Sachen, das hat mich alles schon interessiert. Das hat nur andere Leute damals nicht interessiert.
Ja.
Und insofern habe ich auch so mit jeder Energie, also wenn es jetzt zum Beispiel um die europäischen Subventionen geht, ich habe so immer so ein Problem, weil man bremst eigentlich das andere dann aus. Ja, so das, und das ist vielleicht ein bisschen zu einfach und zu kurz gedacht. Ne, man muss eigentlich schon gucken, wo ist das Ziel und wo ist der kürzeste Weg dorthin.
Verstehe. Du bist dann über deine Musikaffinität dann auch irgendwann, hast deinen eigenen unternehmerischen Weg sozusagen gefunden. Kann man das so ausdrücken? Du grinst ein bisschen.
Ja, weil durch die Musik bin ich zum Radio gekommen und das war ja Mitte der 80er, war plötzlich Privatfunk erlaubt. Und bis zu dem Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, dass ich mich selber unternehmerisch betätige. Aber das war dann plötzlich eine reizvolle Aufgabe. Und dann hatte ich eben auch so ein bisschen Glück, gehört auch mal dazu, erfolgreich damit zu sein.
Absolut.
Und dann schlossen sich ja einige Dinge an. Also ich sag mal so, es gibt jetzt so eine ganze Generation mit Viva TV, ja. So, dass die sind damit groß geworden.
Das hast du auch mit angestoßen,
ja,
oder?
Genau.
Krass.
Und das war auch prägend und auch wichtig. Weil MTV hatte so eine Übermacht und das war aber gar nicht, da fanden ja deutsche Künstler nicht statt. Und von daher war das schon sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, unser Aufnahmeleiter hat heute einen MTV-Pulli an. Hätte ich ihm das Dossier auch einmal zuschicken sollen, vorher, dass er noch meinen Viva-Pulli eintauscht. Aber gut, ja, hast du recht. Ich glaube, MTV war dann auch eher so die internationalen Stars, sage ich mal, so, ne? Und dann irgendwann wurde das auch angereichert mit Jackass und so, und da war Viva dann so die deutsche Antwort drauf, oder wie war so die Positionierung
dabei? Ja, im Grunde dadurch, dass wir uns heimische Künstler natürlich eine ganz andere Berücksichtigung gefunden haben und auch eher der Musikgeschmack, der war halt nicht so britisch geprägt. Ja, also Norddeutschland war ja mal britische Besatzungszone, da versteht man das noch. Aber gehen wir nach Frankfurt, wo amerikanische Besatzungszone war. Ja, die haben nicht diese britische Musikkultur, die MTV damals verbreitet
hat. Verstehe, ja. Und sag mal, das Thema Radio oder Medien generell, das eine sind die ökonomischen Aspekte, also was kann man damit wirtschaftlich sozusagen erreichen. Das andere Thema ist ja auch, dass es natürlich eine Art Amplifikator ist, irgendwie, also eine Möglichkeit, eine bestimmte Meinung zu transportieren. Hat dich das auch gereizt oder waren das eher so die Economics dahinter, die dich in den Bereich gezogen haben, oder wolltest du generell mit Musik arbeiten?
Also für mich war das Reizvolle das Gesamtkunstwerk. Ja, also welches eben sehr stark musikbasiert war. Und es gab ja neue Musikrichtungen. Also Viva war der erste Sender, der überhaupt mit Hip-Hop mal an den Start gegangen ist und eine eigene Sendung dafür hatte. Heute sehen wir, was für eine Riesenkultur das geworden ist.
Wahnsinn, ja. Die vorherrschende eigentlich gefühlt in den letzten, ja, gut 10 Jahren, würde ich sagen.
Würde ich auch so sehen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das so gekommen wäre, wenn Viva da damals nicht ein Auge drauf gehabt hätte. Und also vor allem, was unsere eigenen Künstler angeht. Ne?
Natürlich. Ja. Aber ja, aber der, ich sag mal, der Aspekt der Meinungsäußerung beziehungsweise der Reichweite, hast du das irgendwie auch genutzt oder nutzen wollen in irgendeiner Art und Weise? Weil ich würde sagen, so mit deiner Vita und deinem Profil bist du schon, ich sag mal, politisiert und wirst dich irgendwo zugehörig fühlen. Das frage ich gleich nochmal. Aber bist du auf die Idee gekommen, auf bestimmte Schieflagen oder was weiß ich, Themen irgendwie hinzuweisen darauf?
Also meine Philosophie war, das sind Entscheidungen, die trifft man bei der Auswahl der Mitarbeiter. Und bei der Auswahl der Mitarbeiter war für mich immer wichtig, was ist das für ein Sendegebiet und wie ticken die Leute da? Und dass man so ein bisschen eine diskussionsfreie Redaktion wäre das Schlimmste, was es gibt. Ja, also
wenn es keine Reibung gibt.
Und es muss unterschiedliche Positionen geben und die sollten das widerspiegeln, was sozusagen in dem Sendegebiet gedacht wird.
Verstehe. Also schon bei der Mitarbeiterauswahl drauf achten, wie sind die sozusagen politisch verortet, sind das Debattierer oder sind das Leute, die es einfach hinnehmen und auf den Knopf drücken?
Genau. Davon sind dann einige sehr politisch und andere sind vielleicht ganz unpolitisch, was es ja auch in der Bevölkerung gibt.
Klar.
Und die haben aber auch eine Meinung. Und also ja, so gehört das alles irgendwo so zusammen. Also ein Diskurs gehört in jede Redaktion.
Verstehe. Wie würdest du sagen, teilst du deine Zeit heute ein zwischen Business, Engagement, Politik vielleicht? Kannst du da einen Breakdown geben?
Ja, da sieht jede Woche anders bei mir aus. Manchmal treibt das Business, weil es ein Problem gibt und dann landet es natürlich bei mir. Aber so vom Herzen sind es schon auch eher so diese, ich sag mal, Klimathemen, Friedensthemen, Umweltthemen. Das sind schon die Themen, also wo ich schon am meisten Freude daran habe, insbesondere dann, wenn es zu einem praktischen Teil kommt.
Das heißt, wenn man wirklich was bewegen kann und genau. Ansetzen kann.
Aber das ist jetzt nicht so. Ich sag mal, irgendwo verzahnt sich das bei mir auch, ne? So, das ist so.
Darauf wollte ich mit der Frage ein bisschen hinaus, ob man die Reichweite, ob das ein bisschen, das heißt ein bisschen vielleicht strategisch auch so geplant war, dass ja die Themen, die dich umtreiben, die dich motivieren, wie die Umweltthemen, ob man da nicht eine Verknüpfung sozusagen herstellen kann. Aber ich glaube, das hast du schon mehr oder weniger damit beantwortet, dass du gesagt hast, Musik ist eine Passion von dir, die Politik und Nachhaltigkeit ist eine Passion von dir und das kann man wunderbar zusammenführen über so ein Thema wie Radio oder Audio, was wir hier jetzt ja gerade auch machen.
Also Kultur ist ja immer ein Anstoßgeber, ne? Und ein Spiegelbild. Und so von daher, so und wir wissen alle gar nicht, wir wissen, dass Musik irgendwie funktioniert. Warum das so ist, hat uns noch keiner erklärt.
Die Wissenschaft dahinter, weswegen sich bei einer Live-Show 7 unterschiedliche Nationen, 3 unterschiedliche Religionen und so weiter zusammenfinden, genau den gleichen Text irgendwie mit Brüllen und ja einer Kultur oder Community angehören, ja.
Musik ist halt eine universelle Sprache.
Absolut, ja. Muss auch nicht übersetzt werden so richtig, ne?
Genau.
So ist es. Welchem politischen Lager fühlst du dich zugehörig? Sind es die Grünen?
Ja, ich war auch auf dem Gründungsparteitag. Ich war in dem Hamburger Vorläufer der Bunte Liste. Aktiv.
Das ist der Vorläufer der Grünen gewesen?
Genau, einer der Vorläufer und hatte dann auch für mich schon den Entschluss gefasst, nee, Politik ist nicht das Geschäft, in dem ich groß werden möchte.
Warum?
Ich sage mal, taktische Umgang mit der Wahrheit.
Geil. Das hast du aber sehr politisch ausgedrückt. Ja. Geil. Okay, ja, aber nachvollziehbar. Das heißt, du sagst sozusagen zwischen den Zeilen, du wirst eher gebucht, um eine Wahrheit beziehungsweise eine Tatsache zu verkaufen.
Also das Problem eines Politikers ist ja, dass er nach Macht streben muss, sonst wird er nichts erreichen. Mhm. Und dieses Gehen, das fehlt mir so ein bisschen.
Bei dem Game wolltest du nicht mitspielen?
Also das war nicht meins und ich habe eben da auch halt Dinge miterlebt, die unschön waren. Aber es war mir wichtig, dass es so eine Partei gibt. Also war ich sozusagen auf dem Gründungsparteitag noch dabei. Und dann habe ich mich wieder so ein bisschen in mein kulturelles Schneckenhaus zurückgezogen.
Aber bist den Leuten nach wie vor verbunden?
Ah, natürlich, ich habe oft als Experte zu bestimmten Themen zur Verfügung gestanden und auch an der Diskussion beispielsweise Urheberrecht, was ja sehr umstritten war innerhalb der Grünen, habe ich auch eine sehr klare Position vorgetragen. Also das sind so Dinge, glaube ich, ja, das begleitet einen ja irgendwie auch ein Leben lang. Aber ich habe dann für mich so das Gefühl gehabt, dass ich als Unternehmer mehr bewirken kann.
Okay, weil du einfach unabhängiger bist, weil du eben diese Politik nicht hast, wo du verschiedene, ich sag mal, Stakeholder miteinander in Einklang und dirigieren musst, sondern da bist du dein eigener Herr sozusagen und kannst die Mittel ja unmittelbar einsetzen.
Ja, und ich muss einfach nur, sag ich mal, vorne sein mit den Projekten, die ich mache und in der Politik gibt's halt ganz viele Fallensteller, ne? Wenn man da ein bisschen naiv ist, dann ist man weg vom Fenster.
Ja, ja. Okay, aber du, das Thema, wofür du ja heute hier bist und was auch ja mit Inhalt dieser Episode ist, ist die Deutsche Meeresstiftung, wo du mit Initiator bist. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Wann kam das Thema auf und wodurch wurde die Gründung initiiert?
Also sagen wir mal so, ich habe mich durch ein Musikprojekt, durch ein Multimedia-Projekt, habe ich mit dem Tauchen angefangen und da erstmal überhaupt die dritte Dimension unseres Planeten so richtig wahrgenommen. Und eben diese Lebewesen kennengelernt, die ja nicht alle so aussehen wie der Speisefisch, den wir mal auf den Tisch kriegen, sondern da gibt es also die irrsten Kreaturen, die, sag mal, den Science-Fiction-Autoren als Vorbild für Außerirdische
sind. Oh ja, ja, ja. Starker Vergleich, ja, aber ist ja tatsächlich so. Ja.
Ja. Und dann fing ich mich an, damit immer mehr so zu befassen. Und dann irgendwann reifte so natürlich bei mir, weil ich habe dann natürlich beim Tauchen Dinge gesehen, wie das Korallensterben und so weiter und so fort. Und je mehr man dann so beginnt, darüber nachzudenken, dass das der eigentlich zentrale Lebensraum unseres Planeten ist. Und zwar, ich gehöre ja noch zu dieser Generation, die mit diesen ersten Aufnahmen der Erde im Weltall groß geworden ist.
Verstehe.
Sind, ne? So, das sind so, wo man das zum ersten Mal sehen konnte, blauer Planet und so. Wenn man dann taucht und merkt, da geht es ja unglaublich weit runter, ja, dann verschieben sich die Proportionen der Landmasse zu den Ozeanen nochmal.
Total.
Zugunsten der Ozeane. Und
ja.
Und das wurde ja besonders damals in den 70er, 80er, 90er Jahren als Müllkippe benutzt, ja, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja.
Weil wir eben immer nur die Oberfläche gesehen haben. Aber
auch nur in Landesnähe meistens, ne?
Ja. Ja. Und das ist dann etwas, was mich dann halt eben doch bewegt hat, weil ich glaube, also die Deutsche Meeresstiftung ist ja 2015 gegründet worden und das war nicht ganz zufällig, weil um eine Stiftung zu gründen, das hat auch schon so 2 Jahre Vorlauf gehabt, würde ich mal sagen, bis man sich da richtig aufstellt. Und unsere Hoffnung war ja dieser Pariser Klimagipfel und dass dort wohl möglich die CO2-Frage mal zu einer Lösung kommt.
Ja.
Und dann dachte ich, ist das der richtige Zeitpunkt, um das nächstwichtige Thema Ozean hinterherzuschieben. So, nun wissen wir, dass das mit der CO2-Frage noch so ein bisschen gedauert hat, bis das in den Köpfen der Leute angekommen ist und vor allem, bis es in den Köpfen der Entscheider angekommen ist. Das hat alles noch gedauert. Die wussten damals gar nicht so richtig, was sie entschieden haben und welche Reformen das überall bedarf. Und von daher haben die Ozeane ein bisschen warten müssen. Das hat jetzt durch eben Unterstützung auch der Vereinten Nationen ist da natürlich, inzwischen hat sich da was getan und tatsächlich habe ich jetzt den Eindruck, dass wir überhaupt erstmal anfangen, unsere Ozeane kennenzulernen,
ja.
Weil da ist noch ganz viel sozusagen unbeschriebenes Gelände,
ja.
Und die Forschung ist dann noch sehr am Anfang.
Ja, aber die Forschung bezieht sich dann ja meistens oder kommt erst oder wird dann aufgerufen, sage ich mal so, wenn man mit dem Territorium oder dem Raum selbst Geld verdienen kann. Ist das so richtig in meiner Wahrnehmung, dass dann wahrscheinlich super viel Geld irgendwie drauf aufgewendet wird? Wie kommen wir jetzt irgendwie an fossile Brennstoffe oder an andere Bodenschätze oder so, und ist gar nicht so der Lebensraum sozusagen im Vordergrund steht? Oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Naja, das sind natürlich kommerzielle Interessen, die es da mehr gibt. Aber das ist ja das alte Konzept, die Ressourcen dieses Planeten zu plündern. Ich gucke ja anders auf den Ozean. Und ich möchte einen intakten Ozean haben. Und da sind wir weit von entfernt. Aber es ist so, dass, wenn man das mal beobachtet, wenn irgendwo etwas zum Meeresschutzgebiet erklärt wird und dann es auch, sage ich mal, eine hoheitliche Aufgabe wahrgenommen wird, so ein Gebiet auch tatsächlich zu schützen. Das ist so unglaublich, wie schnell sich das auch dann erholt, wie schnell die Natur ihre Schäden überwindet und sich wieder, ja,
regeneriert
und wieder so ihren positiven Beitrag leistet.
Ja, die Natur braucht uns nicht unbedingt dafür, ne?
Das ist nee, wir sind zwar Teil der Natur, aber nicht immer unbedingt der nützlichste.
Absolut. Du hast gesagt, die Gründung oder das Initiieren der Deutschen Meeresstiftung um die 2 Jahre in Anspruch genommen. Was passiert in den 2 Jahren? Also klar, denkt man darüber nach, warum gründen wir das jetzt? Was ist der Fokus der Arbeit? Aber auch, welche Leute brauchen wir dafür? Kannst du uns da, unseren Hörerinnen und Hörern, ein Gefühl für geben, was sich dahinter verbirgt sozusagen und wo man da steht?
Also ja, es gibt Formalien zu erfüllen.
Wir sind immer noch in Deutschland.
Genau. dann braucht man die richtigen Mitstreiter.
Hattest du die von vornherein, oder?
Nee, die musste man sich dann eben suchen, und das ist eben sozusagen diese Vorarbeit, dass man also Leute eben kennenlernt und trifft, also denen das ein Anliegen ist, und dass man die dann einsammelt und für sowas begeistert. Mhm. Und ich würde mal sagen, für uns das allerklarste Momentum, das wir in diesem Augenblick hatten, da hatte Prinz Albert, der hielt einen Vortrag auf Sylt. Mhm. Und der hat eben eine, auch schon zum damaligen Zeitpunkt schon eine auch imposante, die Prinz Albert Foundation, gehabt. Und das war dann auch so für uns so ein Kurzschluss, wo wir so sagten, oh, guck mal, da gibt es jemanden, der ist da sehr engagiert, hat eine tolle Stiftung, und schon haben wir sozusagen einen Anlehnungspunkt, einen Gesprächspartner, und das hat dann auch sozusagen nach der Gründung nicht lange gedauert. Dann haben wir auch einen Kooperationsvertrag mit dieser Stiftung.
Was ist der Fokus der Arbeit der Stiftung?
Also die Prinz Albert Foundation ist ein bisschen breiter noch aufgestellt, nicht nur Fokus auf die Ozeane, sondern eben auch auf Elektromobilität und solche Themen. Aha. Das ist jetzt nicht ganz so unser Thema, aber im Bereich was Schutz der Ozeane, ich meine, Monaco liegt im Mittelmeer.
Ja. So. Ja.
Und alle Mitglieder dieser Stiftung gucken jeden Tag aufs Meer. Also die haben es vor Augen, ja, jeden Tag.
Ja.
Also insofern haben die schon auch irgendwo.
Und die das auf dem Schirm buchstäblich.
Die haben das auf dem Schirm, ne? So, und machen da auch tolle Sachen. Aber wir machen auch tolle Sachen. Also wir haben zum Beispiel ein Buch beraten, welches dann von der Prinz Albert Foundation ins Englische übersetzt wurde, und lauter solche Dinge. Also da gibt es unterschiedliche Kooperationen immer wieder mal, wo wir dann eben zusammen auftreten.
Ja, und wie du ja auch schon gesagt hast, das Thema Ozeane an sich ist kein Silo, weil das kommt ja der Faktor Mensch und weitere exogene Faktoren, die eher vom Land kommen sozusagen, wirken auf diesen Ort ein. Wie lässt sich der Fokus eurer Arbeit beschreiben? Geht es darum, Aufmerksamkeit zu schaffen? Geht es um Datenerhebung, um Studien? Geht es vielleicht um Petitionen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es geht eigentlich um alle diese Themen. Also es geht um Öffentlichkeitsarbeit, klar. Es geht auch um Forschung, wobei unsere Forschungsprojekte jetzt nicht sehr groß sind, aber sie sind trotzdem kommunikativ, manchmal sehr effizient, was da an Ergebnissen vorgestellt werden kann. Wir sind sehr stark an die Jugend gerichtet, weil wir glauben, dass sozusagen die Stellschrauben, also wenn man junge Leute über diese Zusammenhänge aufklärt, dann verinnerlichen die das nochmal ganz anders, als wenn man heute erwachsenen Menschen
schon fertig geprägt
die,
ist. Ja.
Die so ja erstmal skeptisch sind. Dann
woher kommen diese Daten jetzt?
So, genau.
Ja.
Und ja, und die einfach natürlich auch schon Gewohnheiten haben, auf die sie gar nicht aufmerksam gemacht werden möchten.
Also Aufmerksamkeit auf jeden Fall ein Thema. Ich dachte gerade auch, macht ja auch definitiv Sinn, weil vielleicht reden wir gleich nochmal über Überfischung beispielsweise, aber klar, die jungen Menschen haben einfach nun mal das Tatsache, dass sie hier noch längere Zeit sind als die in dem fortgeschrittenen Alter. Und dementsprechend ist die Skala, auf der man was bewegen kann, natürlich noch viel, viel höher und größer. Das ist richtig so die Herleitung.
Die Herleitung ist richtig und es ist auch so, dass der Ozean, das ist auch vielen nicht so bewusst, in der Lage ist, sehr viel CO2 zu binden, insbesondere Seegras, was sozusagen die Schleppnetzfischerei ist sozusagen der Feind des Speichers.
Deswegen ist das so, kannst du den Zusammenhang erklären?
Ja, weil es gibt eben da Pflanzen, das ist ja genauso wie wir es auch an Land haben, die CO2 speichern.
Mhm.
Und das ist halt mit dem Seegras auch so. Und wenn man das zerstört, dann zerstört man einen CO2-Speicher.
Und die werden dann durch die Fischernetze zerstört, weil die da hinter sich hergezogen
werden? Genau, weil das den Grund aufreißt, ja.
Oh krass, okay. Hast du noch mehr so Beispiele für die Zusammenhänge wie Klimathemen mit dem ganzen Thema Wasser beziehungsweise Ozeane korreliert?
Also man muss es verstehen, man spricht ja immer von einer Übersäuerung der Ozeane, und die Übersäuerung ist nichts anderes als etwas, das entsteht, weil an der Wasseroberfläche möchte Luft und Meer immer einen gleichen CO2-Gehalt haben. Ja, also das, so, und dadurch ist das Meer permanent, weil unser CO2 geben wir ja in die Atmosphäre ab.
Ja.
Und das Meer ist sozusagen da und sammelt das CO2 dann ein. Nur, dass im Meer was ganz anderes passiert. Weil im Meer ist dann umgewandelt in Kohlensäure. Ja?
Okay.
Und die Kohlensäure ist das, was das Meer sauer macht.
Okay. Krass. Okay, verstehe. Und hat das dann auch einen Effekt auf die Meeresbewohner, oder sind das eher die Themen wie Mikroplastik, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, woher das kommt.
Also ich kann ja sagen, also ich sag mal, dieses Übersäuern, das führt dazu, dass dem Wasser Kalk entzogen wird. Und Kalk wird gebraucht, aber für Krebs, also die Krebse brauchen das, der Krill, so ein Grundnahrungsmittel in der Meere, sage ich mal, wir brauchen Kalk. Muscheln brauchen Kalk. Also es gibt viele Lebewesen, Schnecken und so weiter, die brauchen Kalk, damit sie überhaupt existieren können. Und das wird sozusagen das wird aufgebraucht in diesem Verwandlungsprozess des CO2s in Kohlensäure.
Mhm.
Da wird Kalk sozusagen aufgebraucht.
Mhm.
So, und jetzt kommen dann natürlich die Geoingenieure und sagen, dann schütten wir eben Kalk da rein. So, ich halte von all diesen Vorschlägen nicht so wahnsinnig viel, dass der Mensch da sozusagen Reparaturarbeiten leistet, sondern ich glaube, dass die Natur es besser kann als wir. Und deswegen sollten wir lieber den Lebensräumen mal Ruhe lassen.
Du sagst, wenn der Mensch versuchen will, irgendwelche natürlichen Effekte zu mimen sozusagen, dann kann das nicht so gut sein wie the real thing. Da muss ich, als du das gerade gesagt hast, muss ich dran denken. Ich hatte mal so einen Beitrag in meinem Feed irgendwie auf einer Social Media Plattform oder so, wo irgendwelche Wissenschaftler künstliche Bienen sozusagen über Mini-Drohnen und den Bestäubungsprozess darüber abbilden wollten, wo ich auch so dachte, Leute, das ist hier eine Episode aus Black Mirror oder so, das ist eine ganz komische Zukunftsdystopie, das soll es ja eigentlich nicht sein.
Ja.
Da muss ich gerade dran denken, und ich, also die Herleitung ist auch, glaube ich, dass diese Krebse, Schnecken und so weiter, dass sie halt wichtig dann für die Nahrungskette dementsprechend sind. Und wenn das als Grundnahrungsmittel irgendwie wegfällt, dann ist der ganze Kreislauf.
Ja, das ist im Grunde egal, wo man eingreift. Man greift ja immer in einen Kreislauf ein.
Ja.
Und deswegen geht es eigentlich darum, auch Gebiete zu schaffen, wo mal Ruhe ist, wo sich Bestände erholen können, wo sozusagen auch die Gesundheit des Ozeans befördert wird. Also das ist ja, das sehen wir ja auch an uns irgendwo, ja. Also wir fragen uns ja auch in unserem Lebensstil, also nicht jeder Einzelne, aber so im Großen und Ganzen fragt man sich schon, ja, und manchen Dingen entscheidet man sich ganz bewusst, da bin ich ungesund, aber in anderen Dingen achte ich dann vielleicht doch drauf. Und sag mal, so muss man auch mit Ozeanen umgehen, ne? So, das ist halt keine Müllkippe, wie es mal lange so aussah, sondern das ist ein organischer Raum. Und der hat eine Funktion und seine Selbstheilungskräfte, das war ja das, was ich meinte, sind sehr viel größer als alles, was wir mit Geoengineering da tun können.
Also ist dann die Devise Verzicht oder was wäre eine Handlungsaufforderung sozusagen?
Also im Grunde, sage ich mal, meine Vorstellung ist, ein Drittel der Meere müssten unter Meeresschutz stehen, dann das würde ausreichen, um uns auch die Ozeane als Nahrungsquelle zu erhalten. Das Problem ist, politisch zu entscheiden, das ist jetzt ein Meeresschutzgebiet, das ist ja einfach.
Ja.
Das Problem ist, man muss dann auch die hoheitliche Aufgabe wahrnehmen, das dann auch als Meeresschutzgebiet zu schützen.
Absolut,
ja. Weil wir Menschen sind ja immer so um unseren eigenen Vorteil bedacht und die Wilderer sind nicht weit. Ja, so, und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass ja nicht jeder Mensch nur von der Vernunft geleitet ist, das wäre auch blöd, sondern dass halt eben halt auch eingegriffen werden würde trotzdem. Ne? So, das ist also nicht nur mit dem politischen Willen, sondern das muss auch ein entsprechendes Handeln dann auch dahinter stehen. Und das ist wahrscheinlich das noch viel aufwendigere und schwierige daran.
Ich wollte gerade sagen, schwer zu kontrollieren wahrscheinlich, ne?
Und also insofern sehe ich das noch als ein fernes Ziel, aber wenn wir das mal als Gesamtplaneten uns anschauen, glaube ich, ist es irgendwann mal auch ein erreichbares Ziel, weil wir dann sozusagen mit der Natur leben können und auch von der Natur leben können. Und wir eben keine übermäßige Entnahme tätigen, sondern eine kontrollierte Entnahme dann haben und uns damit versorgen können.
Ja.
Und da können auch ruhig so Hochseefischfarmen und sowas, das sind alles Dinge, die lehne ich gar nicht unbedingt ab, ja, weil dort, wo gesunde Fische großgezogen werden, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung.
Ja, solange es alles in Maß und wie gesagt kontrolliert ist, so dass sich der Bestand auch regenerieren kann. Was aber, glaube ich, jetzt gerade faktisch nicht der Fall ist, oder?
Wir haben das mit der Tierhaltung an Land auch. Also wenn artgerecht gehalten wird, dann ist ja okay. Also für mich jedenfalls.
Ja.
Aber was wir hier haben, ist ja, dass eben die Tiere eben nicht artgerecht gehalten werden, nicht ihren Instinkten folgen können, keine Lebensqualität haben. Und da produzieren sie eigentlich dann, also das ist ja dann auch, also die ganzen Krankheiten, die dann haben oder die dann da bekämpft werden müssen, die konsumieren wir dann mit.
Durch Antibiotika etc. Bei den Fischen ist es dann, glaube ich, das Thema Mikroplastik, ne?
Ist ja schon längst in unserer Nahrungskette. Kriegen wir auch nicht mehr raus. Das, was wir da kennen von diesen Plastikstrudeln, dass 30% des Plastiks schwimmt an der Oberfläche. 70% liegt schon längst auf dem Meeresgrund oder ist von Fischen gefressen.
Mhm. Holy shit. Krass. Und klar, das nehmen wir dann mit in unsere Nahrung mit auf.
Ja.
Das kann man auch nicht mehr zurückverfolgen, wie auch, ne?
Das wird jetzt da immer drin bleiben und dann hat auch Plastik noch die unangenehme Eigenschaft, dass es mit chemischen Stoffen, die ja auch gerne mal ins Meer gekippt werden, eine besondere Verbindung. Also solche Stoffe backen sich am liebsten an so Plastik. Da fühlen die sich wohl. Das heißt also, alle Gifte, die wir da ins Meer jemals reingekippt haben, das ist jetzt auch das Thema mit den Kriegswaffen, in der Ostsee beispielsweise, die würden wir quasi dann plötzlich in unserer Nahrung wiederfinden.
Was mit den Kriegswaffen in der Ostsee? Ich glaube, das habe ich nicht.
Naja, da gibt es jetzt so ein Programm, ich weiß jetzt nicht, wie viel da zur Verfügung gestellt worden ist, aber Deutschland will die Kriegswaffen da wieder rausholen. die okay. da versenkt worden sind.
Ja, okay.
Also man hat schon inzwischen erkannt, die Müllkippe war doch nicht so eine gute Müllkippe. Das ist so ein bisschen wie mit Asse, ne? So, da ist ja auch so, das erste Atomlager, das bei uns angelegt wird, das wird jetzt geräumt, ne? So.
Ja.
Und das unter hohem Aufwand.
Ja.
Also das sind ja so irrwitzige Entscheidungen, die mal getroffen worden sind, wo so viele Leute vorgewarnt haben. Ja,
aber das stimmt. Ich habe auch neulich einen Ausschnitt von der Tagesschau gesehen. Ich weiß nicht mehr, von welchem Jahr das war, aber da wurde schon gesagt, also wir haben hier Klimawandel, das heißt zumindest so, und das wird ein Thema so Mitte der 2020er Jahre.
Ja.
Und jetzt ist es ein Thema Mitte der 2020er Jahre. Who would have guessed? Aber ja ist jetzt da.
Weiß man seit Anfang der 80er.
Zwischen all den Themen, die wir gerade für den Meeresraum besprochen haben, könnt ihr mit der Deutschen Meeresstiftung sagen, welches das Thema ist, was am nächsten irgendwie angegangen werden sollte? Oder ist es das Thema Mikroplastik? Oder wo setzt man da an? Weil du hast jetzt ein paar Probleme geschildert. Alleine die Quantität der Plastikrückstände in dem Meer scheint ja irgendwie nicht mehr wieder wegzugehen. Also was ist deiner Meinung nach jetzt oder nach eurer Meinung das Thema, was am dringendsten ist?
Also ich glaube, dass gerade so diese unterschiedlichen Dinge, das ist dringend, dass also sozusagen da auch ein bisschen Wettbewerb ist und man unterschiedliches versucht zu unternehmen. Plastik aus den Meeren wieder rauszuholen ist natürlich eins davon. Noch besser ist, dass es gar nicht erst reinkommt.
Ja.
Ja, so, dass wir damit mal aufklären.
Klar.
Und diese Einsicht, die sollte bald mal eintreten.
Ja.
Und würden sich unsere Recyclinghöfe auch drüber freuen.
Und mehr ausgelastet werden.
Ja, genau. Ich meine, das ist doch alles auch Business. Also man muss es ja so sehen, dass es gibt Leute, die da wollen was tun und dann wird das aber exportiert, der Kram. Ja, also so das. Da können wir unsere eigene Wirtschaft auch mit befeuern. Das ist ja so ein bisschen dieses. Also deswegen sage ich mal so. Für mich stellt sich diese Kapitalismusfrage insofern, als dass ich sage, ein Kapitalismus, der das Falsche belohnt, nämlich die Ausbeutung des Planeten, das kann nicht der Richtige sein. Ja, so, also wenn er das Richtige belohnt, würde ich sagen, wäre trotzdem Wachstum möglich.
Ja, muss aber von der Politik ausgehen.
Das ist klar. Und das umzubauen, da stehen starke Lobbys natürlich dagegen,
absolut,
die ihre Gewohnheiten gerne beibehalten würden.
Absolut. Das ist aber auch der Grund, weswegen, wir hatten neulich Tobias Seikel hier von Planet A Ventures, so ein Impact-Fonds nennt sich das jetzt. Da gibt's ja einige Investoren da draußen, die sagen, die nächsten Unicorns, also die nächsten richtig großen Major globalen Companies, das werden auf jeden Fall Impact-Companies oder nachhaltige Companies werden. Bist du in solchen Themen auch mit drin? Die haben so ein paar Startups in ihrem Portfolio, die auch Plastik aus den Ozeanen rausholen, die dann irgendwie neu verarbeiten oder irgendwelche Systeme entwickeln, womit du CO2 aus der Atmosphäre saugen kannst. Bist du in solchen, sag ich mal, Impact-Fonds auch mit drin oder kooperiert ihr dann mit denen eher als Deutsche Meeresstiftung? Die
hat? Also sowohl als auch. United Sustainable Fonds haben wir da. Da wollen wir auch wirklich nur zertifizierte Unternehmen mit aufnehmen.
Mhm.
Und eben als NGOs auch ein Auge drauf haben.
Ja.
Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter.
Absolut. Und gut, dann gut, das andere Thema ist offensichtlich dann die Kollaboration, die man dann hat mit anderen Stiftungen. Oder ich habe auch gelesen, dass ein Großteil der Mikroplastikabfälle irgendwie durch Textilien zustande kommt. Das heißt, da müsste man dann ja auch wieder mit wem man dann spricht als Deutsche Meeresstiftung. Ist das dann wie ein H&M oder?
Wir unterstützen ein junges Team, die einen Filter entwickelt haben, den man in Waschmaschinen einbauen kann. Und dann hat das ein Ende mit den Fasern in den Flüssen und dann.
Weil die durch die Waschmaschine dann sozusagen ins.
Nee, weil man es dann auffangen kann.
Ja, gut, aber sonst, wenn dieser Filter sozusagen nicht am Start ist oder mangelhaft ist oder so, dann kommt es von den Waschmaschinen aus, von den Waschgängen?
Ja, man hat bisher nicht diese Sensibilität gehabt, was dieses Mikroplastik angeht, und es ging halt überall durch und ging halt dann auch durch die Kläranlagen durch, in die Flüsse und von den Flüssen in die Meere. Und sowas kann man unterbinden. Ja, also wo ich noch keine Idee für habe, ist, was mit Reifenabrieb ist, irgendwie, der ja auch in die Kanalisation gerät. Aber man kann, also es ist ja einfach nur die Frage, wo will man hin, und schon wird auch irgendjemand sich da hinsetzen und eine geile Entwicklung machen und hoffen, damit Geld verdienen zu können.
Ja, toi toi toi, und wie gesagt, das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen. Wir haben gerade zu Eingang auch schon so ein bisschen über Energie gesprochen. Das ist auch ein Thema, was ich ganz oft als Zuschauer sozusagen, der eine Social-Media-Affinität hat, lese ich ganz oft irgendwelche Kommentarspalten, wenn es ein kontroverser Post ist, oder muss nicht mal kontrovers sein, aber ich kann dann eigentlich schon antizipieren, welche Personengruppen sich dann in der Kommentarsektion verbal beulen. Bei dem Thema Energiegewinnung, wenn da jetzt irgendwie ein Windpark in die Ostsee gestellt wird, beispielsweise, wie siehst du das? Sagst du, da muss es dann vorher Planung geben, dass der Meeresraum sozusagen nicht beeinträchtigt wird, oder ist es eine Sache, die du eher begrüßt, oder sagst du, die müssten ganz woanders stehen? Wie gehst du mit solchen Themen um?
Also sozusagen das als Versuch, und also das muss man das bezeichnen, was wir da ja jetzt ja haben, finde ich es richtig. Aber ich glaube, dass es Alternativen dazu gibt. Weniger massive Bauwerke und mit weniger Impact auf die Umwelt. Ich meine, wir erleben es ja schon an Land, dass die Leute keine Lust haben auf diese Windräder, weil sie Geräusche machen, weil sie einen Schlagschatten werfen, ja, so, weil sie einfach auch ziemlich heftige Bauwerke sind. Kann ich alles nachvollziehen. Ich bin ein großer Fan von der Erfindung, die aus Hamburg kommt, SkySails. Da geht es um den Höhenwind, der über ein Eiskaltsegel. Damit wird Energie erzeugt.
Ah, okay.
Und der Höhenwind, der ist sehr viel stärker und sehr viel gleichmäßiger. Ich finde zum Beispiel solche Entwicklungen, die sind auf jeden Fall wert, dass man das mal richtig so testet, dass man gucken kann, ob das eine Alternative zu diesen Windrädern sein kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland viele topografische Lagen gibt, wo ein Windrad, so eins wie wir es kennen, gar keinen Sinn machen würde, aber man mit dem Höhenwind durchaus erfolgreich sein kann.
Mhm, verstehe. Aber gut, definitiv geht es darum, irgendwie einen Kompromiss zu finden zwischen...
Wir brauchen möglichst viele unterschiedliche Technologien, weil nicht eine Technologie löst alle Probleme.
Das sagst du, es gibt kein One-Trick-Pony da draußen?
Absolut nicht, absolut nicht. Und das haben wir auch in der Solarenergie gesehen, also was heute die Photovoltaik ist und so. Also die Entwicklung, die bleibt ja nicht stehen. Die Entwicklung geht ja immer weiter. Und so werden die Systeme auch immer effizienter und immer besser. Und da sehe ich halt eine Riesenchance drin. Also wir kriegen das hin. Ich glaube, wir Menschen sind nicht so blöd, weil wir sind ja nun kreativ und wir können uns Dinge überlegen. Und wenn ein Bedarf ist und der Bedarf soll gedeckt werden, dann passiert da auch eine ganze Menge. Problem ist, wenn das Falsche subventioniert wird, hat das Richtige immer das Nachsehen. Und dann dauert es länger, bis es wirtschaftlich ist.
Genau, weil dann erstmal alles sozusagen auf ein neues Thema gesetzt wird und dann alle, wie hieß das nochmal, war das Enron oder so, das ist vor, keine Ahnung, 20 Jahren auch diese Solar, gar nicht war das Solar, ich glaube es waren Windräder sogar, mit 7% festverzinst irgendwie gefördert wurden, dann ist das gefailed und dann zig Anleger halt irgendwie pleite und dann haben alle gesagt, ja, scheiß Windkraft. Das wirft einen dann wieder Jahre zurück, aber das meinst du dann wahrscheinlich, ne, mit wie wird etwas subventioniert und von welchen Leuten und wo wird es überhaupt eingesetzt?
Ja, genau.
Verstehe. hast du auch viel Kontakt mit Unternehmen aus der Wirtschaft, wie jetzt, weiß ich nicht, Froster oder irgendwelchen anderen Unternehmen, die da das Thema irgendwie auf dem Schirm haben und da Ersatzprodukte schon irgendwie rausbringen oder so? Oder hat das mit eurer Arbeit oder mit deiner Zeit überhaupt nichts zu tun?
Habe ich jetzt nicht so unbedingt viel mit zu tun.
Okay, understand. Genau, können wir nochmal...
Aber es wird kommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel von der Hamburger Klimawoche haben wir gesagt, wir brauchen heute eigentlich niemanden mehr davon zu überzeugen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Das war viele Jahre für uns ein Thema, da Aufklärungsarbeit zu machen. Ich glaube, die Leute, die bis heute das nicht verstehen, wovon wir reden, die verstehen es auch morgen noch nicht.
Kriegst also insofern, du auch nicht mehr überzeugt wahrscheinlich.
So, genau. Ne? Das heißt, jetzt geht es eigentlich darum, wir wollen uns auf Lösungen konzentrieren. Also das wird unser neuer Fokus jetzt werden, dass wir Vorschläge machen, wie unsere Probleme zu lösen sind.
Sagst du, diese Klimaprobleme werden von uns als Consumern sozusagen gelöst oder liegt die Verantwortung nicht zu großen Teilen bei der Wirtschaft?
Also ich sag mal, das eine ohne das andere gibt es nicht.
Ja, ja,
klar. Insofern ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und natürlich ist der Impact eines Wirtschaftsunternehmens viel größer, als was ein einzelner Konsumer leisten kann. Aber auch der einzelne Konsumer, der, sage ich mal, ich finde das toll, wenn in Supermärkten Alternativen angeboten werden, die, ich sag mal, etwas Gutes im Sinn haben und der Konsument dann zumindest eine Wahl hat.
Ja. Klar, ob er die dann richtig trifft, so ist die andere Frage, aber.
Also ich kenne hier in Hamburg ja Stadtteile, da gibt es ja nur noch Unverpackt und No Waste Cafés, ja, und was weiß ich nicht. Ja, also wo das schon überall angekommen ist. Das ist halt noch nicht überall so, aber dort, wo Menschen mit einem entsprechenden Bewusstsein leben, wird die Umwelt auch umgestaltet, genau in die Richtung.
Okay, aber die großen Themen, wie jetzt beispielsweise E-Commerce, ja, dass du dir irgendwelche Sachen von keine Ahnung wo bestellst, sind ja auch die Kleidung, haben wir auch schon drüber gesprochen, großes Thema, ne? Müssen wir da nicht ganz, ganz viel, was wir uns als Consumer, sage ich mal, was für uns gang und gäbe geworden ist, müssen wir da nicht ganz viel wieder zurückdrehen? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, da gibt es aber auch Unternehmen, die jetzt schon anfangen, also mit Nachhaltigkeit zu werben oder mit recycelten Materialien.
Stimmt, Upcycling.
So, das sind alles Dinge, die ja inzwischen auch gibt. Und am Ende, also die Kinderarbeit aus Bangladesch, die brauchen wir wirklich nicht.
Ja, total. Lass uns nochmal sprechen über die Ziele, die ihr euch gesteckt habt. Gibt es da sowas wie ein großes, übergeordnetes Ziel für die Meeresstiftung und was mit Frank Otto?
Naja, das erste Ziel, dass es jetzt eine Awareness für die Ozeane gibt, da, sage ich mal, haben wir schon eine Menge erreichen können. So, und jetzt gibt es ja sozusagen eine internationale Zusammenarbeit durch die Ocean Research Decade der Vereinten Nationen, wo alle Länder eben aufgefordert sind, sich daran zu beteiligen, um mehr über die Ozeane in Erfahrung zu bringen. Und mit dem Wissen fängt es ja immer erstmal an. Erstmal muss man ja wissen, worüber man redet. Und dann, wenn man es weiß, dann sieht man, was ist nützlich, was ist schädlich. Und dann kann man da Entscheidungen treffen und dann kann man einen Weg beschreiten. Also, und da sind wir in diesem Prozess. Und das haben die Vereinten Nationen als Dekade deklariert. Also sprich, 10 Jahre soll das so sein. Und da hoffe ich doch, dass in 10 Jahren dann auch Ergebnisse vorliegen, die uns dann etwas optimistisch machen können.
Und was, wenn nicht, gibt's da eine Sanktion? Ist das ein freiwilligen Ding? Oder, ich meine, du steckst ja, also bist da deutlich näher dran, als es sind meine naiven Fragen, aber.
Ja, also freiwillig ist immer relativ, ne? Natürlich ist überall auch Politik gefragt, die dann steuernd eingreift. Aber dann ist auch immer wichtig, man muss ja die Leute mitnehmen. Ja, wenn ich etwas über Beifangen beispielsweise entscheide, dann muss ich mir auch sicher sein, dass die Fischer es mitmachen.
Ja.
Ja, weil sonst nützt so ein Gesetz nichts.
Ja, ja, ja.
Und das sind ja auch so diese Irrwitzigkeiten. Ne? So ein Fischer, der muss dann irgendwie sein Fischernetz, das kaputt ist, dann in den Recyclinghof fahren.
Hat er dafür Zeit und Geld und.
Genau, das kostet ihn Geld.
Ja.
Ja, und da ist es.
Da draußen prüft es ja auch keiner, es sind alles individuelle.
Ne? Ja, ja. So. Und natürlich ist das nicht gut. Und deswegen gibt es ja auch inzwischen so Annahmestellen, die dann aus diesen Fischernetzen wieder was machen und so. Sowas ist auch toll. Also ich sag mal so, es gibt so einfach so ganz viele kleine Dinge, die irgendwo überall eine nützliche Funktion haben. Ja, so, und es gibt nicht dieses eine.
Es gibt nicht das große Rad, sondern es gibt nur viele kleine Zahnräder, die dann ineinander greifen.
Richtig.
Verstehe. Und deine persönlichen Ziele?
Meine persönlichen Ziele, die sind ein bisschen altersbedingt, dass ich sozusagen mich ein bisschen sortiere, businessmäßig irgendwie auch mal aufhöre, weitere Startups zu machen, sondern da auch mal ein bisschen zur Ruhe komme.
Meinst du, das kannst du?
Ich glaube schon. Also natürlich wird sowas dann mit was anderem ausgefüllt, aber da bin ich auch neugierig drauf, was es dann sein wird. Ich bin durch die Pandemie jetzt auch so ein bisschen aus meinem Büroalltag ausgebrochen. Und das hat mir gut getan. Also insofern hat selbst sowas auch seine guten Seiten.
Ja, verstehe. Hat die Pandemie für das Thema irgendwas bedeutet, der Deutschen Meeresstiftung? Hat sich dadurch irgendwas verändert? Ich hatte ein paar Bilder gesehen, wo wieder extrem viele Masken irgendwie an einem Strand rumlagen oder so. Kannst du das sagen?
Ja, im Veranstaltungssektor war das natürlich katastrophal, weil ganz große Veranstaltungen, die wir geplant hatten, alle nicht stattfinden.
Für Fundraising dann, oder?
Nicht nur für Fundraising, sondern auch um Awareness zu kriegen.
Verstehe.
Ich sag mal, unsere Kernzielgruppe sind Menschen, die mit dem Meer zu tun haben. Insofern ist für uns immer die Bootmesse in Düsseldorf die größte Wassersportmesse der Welt.
Okay, ja.
Ist für uns zum Beispiel ein wichtiger Event. Da sind wir immer sehr stark präsent und verleihen den Ocean Tribute Award dort. Und da haben wir auch sehr gemerkt, also so seitdem wir das machen, wie wir von Jahr zu Jahr immer stärker angenommen worden sind und immer mehr Leute sich dafür interessieren. Und das ist natürlich klar, weil da haben wir es mit Leuten zu tun, die in ihrer Freizeit mit den Meeren zu tun haben. Und die sind natürlich nicht so schwer davon zu überzeugen, dass man dafür was tun sollte, dass die auch erhalten bleiben. Ne? So von daher sind das Dinge, die haben jetzt nicht stattgefunden. Und das vermissen wir natürlich auch. Wir haben versucht, online so viel hinzukriegen, wie nur irgendwie möglich ist. Aber es ist natürlich schon immer noch mal was anderes, wenn man so im direkten, empathischen Austausch über die Dinge sprechen kann.
Ja, ich glaube, bei dem Awareness-Thema werdet ihr leider noch sehr, sehr lange nicht mit durch sein. Ich glaube, dass mit dem ganzen Thema Fake News und wie sich Inhalte auf Plattformen verbreiten, Klimawandelleugner, ne, sind irgendwie da immer noch unterwegs. Und
ja, aber es gibt ja Bereiche, also von einem Plastikmüllleugner habe ich noch nicht gehört.
Von ihm was?
Einem Plastikmüllleugner.
Ja, okay, true. Ja, stimmt. Auch wieder wahr, ja. Na gut, ja, die ist dann die Frage, ob die Leute den Zusammenhang sozusagen im Kopf hinkriegen, was das für Implikationen für ihr eigenes Klima, da wo sie vielleicht auch wohnen, mit sich bringt, aber ich glaube, das wird ein Thema, was sie, glaube ich, immer so mit auf der Seite mindestens mitmachen werden müsst, weil ich glaube, es ist wichtig, da die Leute hinter so eine Mission, sage ich mal, hinterzubringen.
Also ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen so das schon tun. Also ich habe ein relativ positives Menschenbild, weil
das
ich
ist gut.
Ja, weil ich sehe, wie viele Menschen sich auch engagieren, weißt du so. Und das ist jetzt, da mache ich jetzt erstmal keinen Unterschied, ob es ein Engagement für den BUND ist oder ob das für einen Sportverein ist oder eher so. Das sind alles Engagements, wo die Menschen selbstlos etwas tun. Ja, und das tun so viele, ja, so dass ich einfach nur sagen kann, also an uns Menschen liegt es nicht, es liegt an den Strukturen. Wir müssen die Strukturen in den Griff bekommen, dass sie auch im Ergebnis das tun, was wir Menschen wollen.
Ja. Ja, hatten wir auch gerade Mats Regenbogen hier von der Hamburger Tafel, der hat auch gesagt, es muss halt einfach die Struktur gegeben sein. Bei denen geht es ja um das Thema Essen austeilen, dann während Corona, wie das auch irgendwie sich verschwert hat da, ne? Weil ja, viele der Ehrenamtlichen, die das Essen austeilen, 70 oder älter sind. Aber ja, dann die Struktur, das irgendwie so hinzukriegen, dass das alles smooth funktioniert, ist dann wahrscheinlich ja die größere Herausforderung. Wie kann man euch unterstützen oder die Deutsche Meeresstiftung?
Also man kann natürlich das, was bei jeder Stiftung ist, also gibt es ein Spendenkonto, wo man natürlich was hineingeben darf. Aber was wir auch mal brauchen, sind aktive Mitstreiter.
Also, die euch wie unterstützen?
Also im Grunde ist es Büroarbeit. Also weil
so simpel.
Ja, weil es ist Kernarbeit. Also wir wollen mitwirken an europäischen Gesetzgebungen. Wir wollen, ja, so, wir müssen Anträge schreiben, um irgendein Forschungsprojekt durchbringen zu können und. Da ist, also ich sag mal, dieser bürokratische Teil, der ist leider wo Recht und Ordnung herrscht, dann auch immer entsprechend groß.
Okay, verstehe. Und da würdet ihr euch über zusätzliche Ressourcen ehrenamtlicher Natur freuen?
Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen, ja.
Okay, sehr cool. Das ist doch mal ein Wort. Habe ich aus deiner Sicht noch irgendwas unerwähnt gelassen oder möchtest du noch auf einen Punkt ganz besonders hinweisen?
Kann man so nicht sagen, weil wir könnten endlos reden. Es gibt 17 Nachhaltigkeitsziele und wenn wir die alle besprechen wollten, dann würden wir morgen hier noch
können wir mal eine Staffel draus machen und genau. Holen uns ein paar irgendwie andere Stiftungen noch mit dazu, die diesem Thema irgendwie eins der 17 Nachhaltigkeitsziele betreuen. Ja, wäre doch eine Idee. Cool. Frank, dann danke ich dir vielmals, dass du heute hergekommen bist, dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Hoffe, dass du das noch eine Zeit lang weitermachst, gerade wenn du dich dann mehr aus dem Business, sage ich mal, herausziehst. Und ja, freue mich, dass du dich dem Thema angenommen hast.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Hat
mir Spaß gemacht.
Danke. Bis zum nächsten Mal,
Frank. Jawohl.
Ciao.
Tschüss.